Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts In Beziehung mit dir und deinem Körper. Mein Name ist Jacqueline und ich bin deine Gastgeberin. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, der viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen in das Thema mitbringt. Elena ist Coach für emotionale Sicherheit und souveräne Abgrenzung und hat selbst viele Jahre mit einer Essstörung gekämpft. Heute unterstützt sie Menschen mit Abgrenzungs- und Entscheidungsschwierigkeiten dabei, ein eigenverantwortliches Leben zu führen, unabhängig von Ansprüchen anderer und so vollkommen zu sich und den eigenen Bedürfnissen und Werten zu stehen. Wir sprechen über ihre persönliche Reise und darüber, wie sie es geschafft hat, zu einem liebevolleren und bewussteren Umgang mit sich selbst zu finden. Lasst uns loslegen! Herzlich willkommen zu meinem Podcast In Beziehung mit dir und deinem Körper. Mein Name ist Jacqueline und ich bin deine Gastgeberin. Ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und kämpfte jahrelang mit einer Essstörung, die ich heute besiegt habe und die mich zu einem bewussteren Umgang mit mir und meinem Körper gebracht hat. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise zu mehr Selbstliebe und Körperakzeptanz. Ich öffne dir den Raum für tiefe Reflexion und du bekommst praktische Übungen an die Hand, wie du es schaffst, achtsamer und liebevoller mit dir und deinem Körper umzugehen. Und jetzt geht's los in eine neue Folge. Hallo Elena, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, bei mir in meiner 20. Folge jetzt schon, meines Podcasts in Beziehung mit dir und deinem Körper. Erzähl uns doch einfach mal, was wir uns unter einem Coach für emotionale Sicherheit und souveräne Abgrenzung vorstellen können.
Ja, hallo Jacqueline, ich freue mich auch wahnsinnig, heute bei dir zu sein in deinem Podcast. Ist mir eine große Ehre. Und Coach für emotionale Sicherheit und souveräne Abgrenzung hat im Grunde den folgenden Hintergrund. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen einfach den Bedarf haben nach Abgrenzung, sage ich mal, ins Außen. Ja? Also Grenzen zu wahren, Grenzen zu spüren und diese Grenzen auch zu verteidigen, das ist in meiner Alltagsarbeit tatsächlich ein Riesenthema, das immer wieder kommt. Das können Grenzen sein zu Kollegen, zu Familienmitgliedern, zum Partner und gerade innerhalb der Familie wird es schwierig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass je unsicherer man selber ist, also je weniger man glaubt, dass man erstens einmal überhaupt einen respektvollen und guten Umgang verdient hat und je weniger man das auch in der Kindheit, in der Jugend erfahren hat, dass man auch Grenzen haben darf, umso schwerer fällt es einem, das dann durchzusetzen. Und die emotionale Sicherheit, das ist sozusagen dieser Aspekt, wo du sagst, du fühlst dich sicher mit dem, wie du bist. Du weißt, dass du dich selber verteidigen kannst. Du weißt, dass du dich selber abgrenzen kannst. Du weißt auch, dass du selber deine eigenen Bedürfnisse erfüllen kannst, dass du niemanden anderen sozusagen dafür brauchst. Und du weißt einfach, dass dir nichts passiert, dass die Welt ein sicherer Ort ist. Und das sind eben alles so Elemente, die bei mir in der Beratung wirklich im Mittelpunkt stehen, weil ich glaube, das ist die Grundlage dann auch für authentische, für gute, für gesunde Beziehungen und passt natürlich auch sehr, sehr schön zu unserem heutigen Thema dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sofort angesprungen auf das, die Sicherheit von innen sich zu geben und nicht im Außen zu suchen. Also das merke ich halt auch immer wieder, auch bei mir manchmal noch, dieses, wie werde ich im Außen wahrgenommen, werde ich bewertet und da einfach in die Richtung zu gehen. Es geht nicht darum, wie mich das Außen sieht, sondern das Wichtigste ist eigentlich, wie ich mich in mir fühle und wie ich mich sehe und da liebevoll mit mir umgehe.
Ja, genau, dass ich auch meine Bedürfnisse wahrnehme, dass ich wahrnehme, wenn ich zum Beispiel Angst habe, das ist so ein Lieblingsbeispiel von mir. Viele Leute, wenn sie Angst haben, dann haben sie einfach gelernt, diese Angst darf nicht da sein und dann schieben sie es weg und dann machen sie etwas und der, sage ich mal, der Körper oder der Geist oder die Person oder was auch immer, also das System, nennen wir es mal so, fühlt sich dann wahnsinnig bedroht. Weil es überhaupt nicht geschützt wird. Und dann kann es halt auch dazu führen, dass dann sich zum Beispiel so innere Anteile bilden, die dann sagen, okay, na, wenn du mich nicht schützen kannst, dann schütze ich dich halt. Und das verhindert natürlich den Kontakt, sage ich mal, mit Menschen rundherum, wenn man dann schnell in die Abwehr geht, wenn man sehr schnell explosiv wird anderen Personen gegenüber. Das ist dann so ein Abwehrmechanismus. Und wenn ich aber weiß, okay, ich habe Angst, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich sehe diese Angst ist auch völlig berechtigt und dann sage ich meine Angst und weißt du was, Angst, wir machen das jetzt trotzdem, gemeinsam, wir schaffen das, dann ist das eine völlig andere Dynamik, weil sich einfach das komplette System gehört und gewürdigt fühlt und dann auch Vertrauen in sich selbst entstehen kann.
Also das klingt für mich total nachvollziehbar und schlüssig. Also ja, ich finde das super, dass du dich da wirklich so in die Richtung auch spezialisiert hast. Also, also wie du sagst, also das ist schon auch der Kern von uns allen, glaube ich. Also sich damit einmal auseinanderzusetzen und natürlich auch mit unseren Gefühlen und sie nicht nur als böse zu sehen, sondern von verschiedenen Blickwinkeln sie vielleicht zu sehen.
Ja.
Genau. Ja, ich würde dir gerne meine Frage stellen, die jeder meiner Interviewpartnerinnen bekommt, nämlich auch passend eben zum Titel meines Podcasts. Wie lebst du eigentlich Beziehung zu dir und deinem Körper?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sage mal, bei mir hat sich die Beziehung zu mir und zu meinem Körper in den letzten Jahren schon maßgeblich verändert, weil früher mein Körper wirklich so mein Werkzeug war, um das, was mir halt so vorschwebt, umzusetzen. Und ich habe da auch überhaupt nicht auf Grenzen geachtet und darauf, was der Körper eigentlich braucht. Heute bin ich sehr dankbar dafür, dass ich meinen Körper habe, dass er mich bei all meinen Vorhaben unterstützt. Das sind meistens nicht gerade wenige. Und ich habe auch wirklich eine Self-Care-Routine entwickelt mittlerweile. Also die besteht aus Bewegung, die besteht aus guter Ernährung, die besteht aus ausreichend Schlaf und auch, sage ich mal, aktive Erholung im Sinne von bewusster Auszeiten, Meditation, Yoga, all das. Und ich glaube, der wichtigste Teil ist, dass ich mir schon regelmäßig die Zeit nehme, einfach wahrzunehmen, wie es meinem Körper geht. Also was tut sich da eigentlich in mir? Wo habe ich Spannungen? Wo fühlt sich etwas nicht gut an? Ja, diese ganzen Sachen. Das ist so das, was ich so im Alltag zumindest meistens versuche umzusetzen.
Okay, jetzt habe ich aber auch gehört, es gab einen Zeitpunkt in deinem Leben, da war das anders. Gab es dann einen bestimmten Auslöser oder irgendeinen Wendepunkt, wo du dann eben angefangen hast, dich mit deinem Körper auszusöhnen oder wo du dann gesagt hast, ja, okay, ich möchte jetzt anders mit meinem Körper umgehen oder war das ein Prozess? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, das war ein Prozess mit vielen Wendepunkten, würde ich sagen. Ich komme ja ursprünglich aus dem Leistungssport. Das heißt, ich habe grundsätzlich gelernt, der Körper ist ein Werkzeug. Also der ist für nichts da, sozusagen einfach nur, um Leistung zu bringen. Und dieses Bewusstsein habe ich sehr, sehr lange gehabt. Und dann habe ich vor mittlerweile fast 10 Jahren mit einer Ausbildung angefangen und habe dann halt langsam begonnen zu merken mit der Reflexion und so weiter, wie mein Körper einfach unter der Alltagsbelastung leidet. Also unter zu wenig Schlaf, unter falscher Ernährung, vielleicht auch hier und da zu viel Alkohol, einfach sehr unregelmäßige Zeiten, sportliche Belastungsspitzen, sage ich mal, die ich dann irgendwie so, habe ich manchmal so eine Leistungsexplosion bekommen, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, jetzt sitze ich seit 3 Wochen im Büro, jetzt sollte ich mal laufen gehen und dann bin ich halt nicht wie jeder normale Mensch eine halbe Stunde laufen gegangen, sondern dann halt 3 Wochen lang eine Stunde am Tag oder so. Und das hat der Körper schon, das hat ihn schon mitgenommen, ja. Und ich habe das gemerkt, weil ich Rückenschmerzen gehabt habe, ständig, ich habe Spannungskopfe gehabt, ich habe regelmäßige Blasenentzündungen gehabt. Also der ganze Körper hat einfach geschrien, hey, hallo, was ist mit dir? Also lass mich einfach in Ruhe. Und ich habe das halt wirklich beständig ignoriert. Und irgendwann habe ich bemerkt einmal, was das tut. Und da hat es schon so einen Punkt gegeben, da bin ich über eine Meditation gestoßen, und zwar vom Robert Betz, der, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein deutscher, auch ehemaliger Wirtschaftstreibender, der jetzt im psychosozialen Bereich sehr intensiv tätig ist. Und das war so eine Meditation, wo man sich vorstellt, den physischen Körper und den emotionalen Körper und wie es diesen Körpern geht. Und dann bin ich also drauf gekommen, dass mein physischer Körper wirklich vernachlässigt ist, im Grunde von mir völlig missbraucht wird und eigentlich überhaupt nicht das kriegt, was er bräuchte. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Und das war dann auch wirklich so der Punkt, wo ich begonnen habe, darüber nachzudenken, wie ich diesem Körper mehr Liebe geben kann und wie ich diesem Körper auch mehr Aufmerksamkeit schenken kann. Und im Grunde habe ich das dann Schritt für Schritt begonnen umzusetzen, ja.
Ja, also das klingt nach einem tollen Prozess, den du da gestartet hast und wahrscheinlich noch mittendrin bist, wie ich mir vorstellen kann. Oder wie ist das so bei dir? Würdest du sagen, das ist jetzt abgeschlossen und oder bist du da noch im Prozess?
Ach, ich glaube, dass man mit diesem Prozess eigentlich nie am Ende ist. Das ist so meine Erfahrung. Also ich merke schon, dass es sehr, sehr leicht wäre, in die gewohnte Alltagsroutine wieder hineinzukippen. Ich merke es auch, wenn wirklich so Belastungsspitzen sind in der, ich bin ja selbstständig, also wenn man im Beruf dann so Belastungsspitzen hat, dass das schon immer wieder ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber was jetzt mittlerweile viel schneller geht, ist einfach diese Wiederkontaktaufnahme. Also ich merke viel schneller, wenn etwas außer Balance ist. Ich merke auch, dass mein Körper mir das viel früher und subtiler signalisiert. Also der legt mich nicht gleich 2 Wochen ins Bett, sondern ich merke halt einfach kleine Störungen, sage ich mal. Und wenn ich die merke und wenn ich darauf eingehe, dann gehen die auch weg. Das heißt, ich bin jetzt auch viel weniger krank, würde ich sagen. Ich gebe mir einfach die Pausen früher, ja.
Gab es irgendwelche Herausforderungen auf deinem Weg, die du gern mit uns teilen möchtest?
Ja, also die gab es definitiv. Und waren zweierlei Herausforderungen. Also zum einen organisatorisch, zum anderen aber auch emotional. Ich gehe mal auf die organisatorischen ein, weil das waren die einfacheren, sage ich mal. Und ich glaube, das Größte war wirklich so diese Routine, die da ist, zu durchbrechen und eine neue Routine im Alltag einzubauen. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel ein Thema damit, dass ich, wenn ich viel arbeite, dass ich dann zum Beispiel gar nicht regelmäßig zum Essen komme. Ja, also das Mittagessen manchmal ausfällt, manchmal fällt das Frühstück aus, dann esse ich manchmal irgendwie die erste Mahlzeit um 4 oder so. Und das war so ein Thema, das hat mich jetzt sehr, sehr lange begleitet, wo ich einfach gemerkt habe, ich kriege da keine Routine zusammen. Und da habe ich für solche Situationen, sage ich mal, jetzt kleine Alltags-Hacks eingebaut. Also ich habe wirklich einmal meinen Tag durchanalysiert, geschaut, woran scheitert das überhaupt? Also warum ist das überhaupt so ein Problem? Und habe jetzt zum Beispiel mich wirklich durchprobiert durch verschiedenste, sag ich mal, jetzt gibt es ja mittlerweile urviele wirklich gesunde Fertiggerichte, ja, die tiefgekühlt sind, die du dir einfach aufwärmen kannst und dann hast du innerhalb von ein paar Minuten was Warmes, Gesundes auf dem Tisch, ja. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die binde ich in mein Leben ein, weil es bei meinem Lebenswandel einfach völlig unrealistisch wäre, zum Beispiel jetzt jeden Tag eine halbe Stunde zu kochen oder so. Geht sich nicht aus, ja. Das ist momentan schwierig. Genauso auch mit fixen kleinen Trainingszeiten, wo ich sage, ich mache jetzt nicht 2 Stunden Sport, sondern ich mache 15 Minuten bewusste Atmung zum Beispiel. Und dann später am Tag mache ich wieder eine Arbeitspause und dann mache ich 15 Minuten, keine Ahnung, ein paar Kniebeugen und ein paar Sit-ups und bewege mich ein bisschen oder gehe kurz raus, gehe eine Runde spazieren, sowas. Also so diese 9 kleinen Routinen, die habe ich wirklich in so ganz kleine Häppchen geteilt und in den Tag eingebaut. Und das funktioniert für mich persönlich ganz, ganz gut, weil da meine Erwartungshaltung auch oft sehr hoch war. Also im Sinne von, wenn ich Sport mache, dann muss ich jetzt gleich 1 Stunde am Tag Sport machen und davon habe ich mich gelöst und das hilft einmal organisatorisch sehr. Das Emotionale, das ist das zweite Thema und zwar das Wahrnehmen vom Körper, was ich vorher erwähnt habe, das war am Anfang überhaupt nicht leicht, ja, weil da ist irrsinnig viel hochgekommen. Die Körperwahrnehmung, das weißt du ja auch als Psychologin, die hängt ja sehr, sehr stark mit der emotionalen Wahrnehmung zusammen. Emotionen werden im Körper gespeichert. Und es war mir sehr schmerzhaft, sage ich mal, einzugestehen, wie schlecht ich eigentlich über Jahre hinweg mit mir selbst umgegangen bin. Also da war sehr viel Scham da, da war sehr viele Schuldgefühle waren da, also lauter Empfindungen, die ich zumindest gern verdrängt habe, die wollte ich nicht spüren. Der Punkt war, zu diesem Zeitpunkt war ich schon in der Ausbildung relativ weit und jetzt habe ich gewusst, wenn man das spürt, dann wird es leichter. Zumindest dieses Theoriewissen habe ich gehabt. Ich habe dann darauf vertraut, dass es so ist und bin dann wirklich komplett da reingegangen, das alles zu spüren und auf mich zukommen zu lassen und zuzulassen. Und dann habe ich auch gemerkt, tatsächlich, ah, wird leichter. Und dann ist natürlich von Schritt für Schritt geht's dann weiter. Aber das war eine Riesenherausforderung in diesem Prozess, einfach sich diesen Emotionen zu stellen, in dem Vertrauen, dass diese Emotion mich nicht umbringt auf der Stelle. Das war tatsächlich eine sehr, sehr große Angst, dass ich das gar nicht zulassen darf, weil sonst passieren schlimme Sachen. Und die sind nicht eingetreten und mit jedem Mal, wo das nicht eintritt, steigt das Vertrauen.
Danke, dass du diese Erfahrungen mit uns teilst. Jetzt hast du auch das Essen erwähnt. Also ich kenne das selber in meinem Alltag mit Kindern und Selbstständigkeit und Beruf, dass ja mein Anspruch auch sehr hoch ist, was das betrifft. Ich möchte gern was Warmes, ich hätte gern was Gesundes, aber eigentlich habe ich nicht immer die Zeit, mich dahin zu stellen und dass man sich's da auch leicht machen darf, dass es da Gott sei Dank schon viele Alternativen gibt, um beides haben zu können. Und ja, das finde ich auch ganz toll. Weil oft liegt es ja auch an den Erlaubnissen, dass es so diese Ansprüche oder diese elterlichen Glaubenssätze, na, man muss doch kochen als Frau, als Mutter, als irgendwie. Und da auch zu sagen, nein, man darf auch noch Lösungen suchen, die es an manchen Tagen auch leicht machen. Und zum Thema Essen, du hast jetzt eben das Essen auch angesprochen, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du selber eine Essstörung hattest. Wie hat sich das auf deine Erfahrung als Coach ausgewirkt?
Meine Essstörung war Bulimie. Die hatte ich so zwischen, würde ich sagen, 13, 14 und vielleicht mit 20, 21, sowas hat das dann aufgehört. Und ich habe jetzt rückwirkend betrachtet einfach sehr viel gelernt von dieser Essstörung. Ja, also ich habe zum einen, habe ich das Gefühl, dass ich als Coach, als Beraterin einfach viel mehr Verständnis habe dafür, dass es einfach Phasen gibt im Leben, wo man den Kontakt zu sich selber verliert. Und ich habe jetzt aber auch das Vertrauen und die Zuversicht, dass man diese Probleme auch wieder überwinden kann und dass man diesen Kontakt zu sich selbst auch wieder finden kann, ja, egal wie getrennt der sozusagen scheint, ja. Und das ist so dieser lösungsorientierte Ansatz, der durchaus ohne die Essstörung, glaube ich, in dieser Form oder ohne meine ganzen Erfahrungen in der Jugend, die Essstörung war ja nur ein Symptom davon, ja, da gab es ja, sage ich mal, einfach wirklich mehr. Es war da einfach sehr viel Disbalance da. Ich war komplett von mir selber getrennt, ja. Und dass man das überwinden kann, hilft mir als Coach heute sehr, auch auf Betroffene zuzugehen und denen auch diese Zuversicht mitzugeben.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, Essstörung in der Jugendzeit, da geht es ja doch viel so, wie ist meine Peer Group, wer bin ich, was sagt die Gesellschaft, was sind die gesellschaftlichen Erwartungen und Normen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, sich ja mal zu schauen, wie will ich sein oder hat das was mit dir gemacht oder wie hast du dich dann davon auch wieder gelöst oder wie geht es da heute mit diesen gesellschaftlichen Erwartungen und Normen zum Thema auch Essen und Körperbild?
Das ist eine sehr gute Frage. Du kriegst jetzt eine maximal ehrliche Antwort. Also zum einen bin ich mir nicht sicher, ob ich da wirklich ganz gelöst bin. Zum anderen bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das erstrebenswert ist, dass man sich vollständig von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen löst, weil das ja trotzdem irgendwo unser Zusammensein regelt, ja. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich einfach immer wieder fragt. Und ich glaube, das ist ein Weg, auf dem ich jetzt auch ganz, ganz gut unterwegs bin. Einfach sich zu fragen, bin ich überhaupt in der richtigen Umgebung? Also bin ich in der Umgebung, die mir gut tut? Es gibt da ja auch diese Lebensweisheit, dass man so der Durchschnitt ist von den fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Und ich glaube, man darf sich einfach diese fünf Menschen, mit denen man sich umgibt, auch mal anschauen und sich fragen, ist es das, was ich in meinem Leben möchte? Ja, ist es das, was mich unterstützt, diese Umgebung? Tut mir das gut? Und wenn nicht, dann darf man sich auch davon lösen und sich sozusagen einer anderen Gesellschaft mit anderen Normen anschließen. Das ist ja auch durchaus eine Option. Bei mir war die Essstörung, glaube ich, jetzt weniger gesellschaftlich motiviert. In dem Sinn, ich habe ja erzählt, dass ich Leistungssport gemacht habe, früher Schwimmen. Mein Schwimmen ist ja natürlich, da siehst du jedes Gramm, ja, weil du rennst den ganzen Tag halbnackt herum. Und ich glaube, dass es bei mir aber wirklich weniger ein Körperbild- und Figurthema war, sondern da ging es tatsächlich sehr viel auch um Selbst. Selbsthass, glaube ich, ja. Diese Selbstzerstörung, das ist ja auch ein sehr präsentes Element bei Essstörungen, dass man sich einfach selber nicht akzeptiert, nicht liebt, nicht mag. Ich glaube, das hatte jetzt weniger mit der Gesellschaft zu tun, sondern tatsächlich eher damit, wie ich aufgewachsen bin und mit der Familie, aus der ich komme, ja.
Ja, genau, weil Essstörungen, schön, dass du das auch so erwähnst, das kann ja verschiedene Hintergründe haben, warum es zu einer Essstörung kommt. Und wie du auch schon gesagt hast, das ist ja ein Symptom. Also es hat ja nichts damit zu tun, per se, dass man den Körper vielleicht nicht mag. Vielleicht ja, mag das natürlich sein, weil man das mitbekommt von den Eltern oder so, aber es kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, wie man zur Essstörung kommt. Und es gibt ja auch verschiedene Essstörungen, da habe ich ja schon Folgen dazu aufgenommen, falls das noch wen genauer interessiert, muss ja nicht nur mit dem Körperbild. Es kommt dann vielleicht auch dieses Nicht-Genug-Fühlen, das kann ja dann trotzdem auch so ein bisschen, aber so wie du auch sagst, so ein bisschen auch vielleicht ein Kontrollmechanismus sein.
Genau, ja, also ich glaube, mit Kontrolle hatte das auch sehr, sehr viel zu tun. Wenn man rundherum nichts anderes kontrollieren kann, dann kontrolliert man halt das, was man zu sich nimmt oder eben auch nicht, ne?
Jetzt würde mich noch so ein bisschen interessieren, du hast dann gesagt, so mit 2021 war das dann eher weniger Thema. Bist du dann gut aus der Essstörung rausgekommen, beziehungsweise hat das dann auch was damit, hast du dann auch mit dem Leistungssport aufgehört oder wie ist es dann weitergegangen mit dem Thema?
Das ist eigentlich eine gute Frage, über die habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich glaube, der Punkt war, ich habe einfach beschlossen, dass ich diese Essstörung nicht mehr als Selbstausdruck brauche. Weil das war auch für mich immer so, ist jetzt nicht hübsch, was ich sage, aber wenn ich zum Beispiel im Freundeskreis dann irgendwem erzählt habe und übrigens, ich habe eine Essstörung und ich verletze mich auch selber und so, dann hat man einfach immer diese Aufmerksamkeit gehabt. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt einen sehr guten Freund gehabt und der hat dann zu mir gesagt, sagt er, du, ich sag dir jetzt einmal so wie sie ist, sagt er, jetzt löse dich einmal davon. Das ist ja völlig idiotisch, was du da machst. Und da habe ich dann einfach ein bisschen nachgedacht darüber und habe dann gedacht, ja, tatsächlich, also irgendwie ist die Frage, dient mir das noch? Und ich bin dann drauf gekommen, nein, ich habe dann andere Störungen entwickelt. Ja, also das war ein langer Heilungsprozess. Ich bin dann eher zu Rauchen, zu Alkohol übergegangen, zu exzessiver Arbeit. Also die Geschichte war an dieser Stelle noch nicht vorbei, aber die Essstörung zumindest war dann weg.
Ja, genau, ja, das kenne ich. Also genau das, was du sagst, das ist ja auch, weil du jetzt auch das Rauchen erwähnt hast. Viele sagen dann, ja, wenn ich aufhöre zum Rauchen, dann esse ich mehr und dann nehme ich zu. Das sind ja oft die Ängste beim Rauchen aufzuhören. Und das ist ja dann oft diese Verschiebung. Also wenn man so ein bisschen auch von Süchten spricht, also Rauchen ist ja auch eine Sucht oder Alkohol kann ja auch zur Sucht werden. Und wenn man das dann vielleicht irgendwie schafft, trotzdem mit ganz viel Disziplin, obwohl es ja nichts mit Disziplin zu tun hat, das aufzuhören, dann verschiebt sich es ja meistens in was anderes. Also es ist ja da deswegen oft nicht gelöst. Also das finde ich ja auch ganz spannend, dass du diese Erfahrung auch gemacht hast. Also das kenne ich von mir selber auch ganz gut.
Ja, absolut. Ich habe da letztens eine wunderschöne Metapher dazu gehört. Und zwar war das in einem Vortrag und da hat der Vortragende gesagt, man kann sich das so vorstellen, dass man einfach in seiner Persönlichkeit sozusagen Löcher hat. Und diese Löcher, die entstehen halt, wenn du jetzt wenig Aufmerksamkeit bekommen hast, wenn du irgendwo gekränkt worden bist oder beschämt worden bist oder so, dann entstehen diese Löcher. Und dann versucht man die halt zu füllen. Und dann ist aber der Punkt, das ist ein bodenloses Loch, ja. Und eigentlich geht es darum, dieses Loch sich anzuschauen, da einen Zaun drum zu bauen, ein Flatterband herum und ordentlich sichern und vielleicht sogar mit Erde ein bisschen aufschütten oder so. Also man muss sich um dieses Loch kümmern. Das ist der Punkt, ja. Und wenn jetzt die Essstörung sozusagen das nicht mehr erledigen kann für einen und man aber nicht sieht, dass dieses Loch da ist, dann passieren halt andere Dynamiken, andere Geschichten, wie man dann einfach versucht, das so zu füllen, ja.
Ja,
Und
oder andere Symptome, dass dann
ja.
eben vielleicht dann wirklich auch chronische Schmerzen oder Migräne oder wie auch immer. Also es ist ja bei jedem dann auch unterschiedlich, wie sich die Symptome auswirken oder dann mit den Jahren ja auch verstärken können, weil einfach das Thema dahinter noch immer da ist und das will einfach Aufmerksamkeit haben.
Genau. Das will haben, dass man da hinschaut, dass man das hinterfragt. Und das ist natürlich super unangenehm, vor allem wenn man sich damit nicht befasst hat. Aber das ist auch absolut die Erfahrung, die ich gemacht habe. Gerade dort, wo es weh tut, zahlt sich es aus, dass man mal wirklich reinschaut, reinfühlt und einmal schaut, okay, worum geht es wirklich und dass man es nicht wegschiebt. Ja.
Ja, jetzt weiß ich ja auch von dir, dass du auch Mama bist. Wie gehst du da mit deiner Tochter mit dem Thema um? Generell Essen, Essstörung, Körperakzeptanz? Was gibst du ihr da mit oder was würdest du sagen, lebst du gut vor oder wie geht's ihr mit dem Thema um?
Ich glaube, dass das Thema Essen, wir haben ja vorher gerade eh beide festgestellt, dass das ja in erster Linie ein Symptom ist. Und durch meine Auseinandersetzung mit meiner Essstörung, die dann ja trotzdem zu irgendeinem späten Punkt dann passiert ist, weiß ich einfach, welche Verletzungen bei mir dazu geführt haben, dass das überhaupt alles entstanden ist, dass ich überhaupt in diese ganzen Dynamiken reingefallen bin. Und das versuche ich einfach bei meiner Tochter so gut wie es geht zu vermeiden, ja. Und meine Mama hat zu mir mal gesagt, es ist völlig egal, was du mit deinem Kind machst. Oder wie du damit umgehst. Am Ende wird es immer einen Grund für Therapiesitzungen geben. Das ist vielleicht ein bisschen eine düstere Sichtweise der Welt, aber ich glaube, das stimmt bis zu einem gewissen Teil, weil einfach jeder die Welt anders erlebt. Also meine Tochter erlebt ihre Welt komplett anders als ich. Sie hat auch ganz andere Verarbeitungsmechanismen. Und da gibt es was Interessantes, und zwar, ich bin gerade ja in einer Ausbildung bei einem Therapeuten, der sich sehr intensiv mit Trauma und Sucht auch beschäftigt. Ja. Und der hat gesagt, Trauma ist etwas, was bei uns im Inneren passiert, als Reaktion auf die äußeren Umstände. Also Trauma entsteht nicht im Außen. Trauma entsteht nicht, weil du gemobbt worden bist oder weil du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht geschlagen worden bist oder weil irgendwas Externes passiert ist, sondern ein Trauma entsteht, weil du einfach das in dir nicht verarbeiten kannst und vor allem, wenn du in diesem Zeitpunkt niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst. Wenn du dich einfach alleine fühlst mit dem. Und das ist etwas, das probiere ich einfach bei meiner Tochter wirklich zu fördern, dass sie mit sich selbst verbunden bleibt, dass sie auch weiß, dass sie mit mir über alles sprechen kann. Gerade auch dann, wenn mir selbst diese Themen unangenehm sind, weil das passiert ja manchmal, dass das Kind einfach wirklich Kritik äußert, zum Beispiel daran, wie man als Mutter ist oder so. Und das wirklich auszusitzen, durchzuspüren und zu sagen, okay, ich habe dir jetzt zugehört, ich werde das mitnehmen, ich werde darüber nachdenken, wir werden noch darüber sprechen und nicht gleich in die Abwehr zu gehen und zu sagen, du als Kind kritisierst mich als Mutter sicher nicht, weil das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also das ist etwas, was ich wirklich versuche, so gut wie möglich zu machen. Es gelingt mir nicht immer. Glaube ich, wäre auch komisch, wenn das so wäre. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass meine Tochter auch einfach lernt, dass sie ihrer Intuition vertrauen kann, dass sie ihren Gefühlen vertrauen kann, dass sie nichts machen muss, was sie nicht möchte. Also da reden wir jetzt nicht von, es hat minus 10 Grad, zieh dir eine Jacke an, sondern da reden wir von, ich möchte der Tante kein Bussi geben oder ich möchte, keine Ahnung, ich möchte irgendwas nicht essen, wenn wir jetzt wieder beim Essen sind. Und dass sie auch durchaus einmal grantig sein darf, traurig sein darf, dass ich das auch nicht immer verstehen muss, aber dass es einfach zu akzeptieren ist, weil sie das in dem Moment so empfindet. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht einfach, aber das hat sich bei mir in den letzten Jahren wirklich so verändert im Bewusstsein, dass ich ihr das unbedingt mitgeben möchte.
Den Satz von deiner Mama mit den Therapiesitzungen, ich finde ihn gar nicht so süß, oder wie ich sagen soll, ich sage das auch mal so, ja, ich spare schon auf die Therapiesitzungen meiner Kinder, weil ich sehe ja auch das Schöne an Therapie, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung, die Abgrenzung, die man lernt. Man muss ja nicht nur, wenn man diagnostiziert psychisch krank ist, in eine Therapie oder in eine Beratung gehen. Also man kann sich ja auch einfach zur Weiterentwicklung, zur Ich-Identitätsfindung eben oder auch so, wie wir heute schon gesagt haben, emotionale Sicherheit, souveräne Abgrenzung. Ich glaube, da kann jeder was dazulernen. Und das finde ich ganz schön, einfach auch die Möglichkeit vielleicht den Kindern, wenn sie das wirklich eines Tages einmal wollen, egal in welchem Alter, zu sagen, ja klar, wenn es mir möglich ist, finanziere ich dir sogar Therapie, Beratung oder Coach. Finde ich eigentlich was Schönes auch.
Absolut. Ich habe auch tatsächlich für meine Tochter ein separates Sparkonto. Da zahle ich immer ein bisschen was ein. Und ich habe von Haus aus gesagt, also wenn sie 18 ist, dann darf sie sich einfach ein richtiges Persönlichkeitsseminar aussuchen. Keine Ahnung, so wie ich die NLP-Ausbildung zum Beispiel gemacht habe oder so, das dann auch wirklich so ein Jahr oder ein halbes Jahr dauern darf. Und das schenke ich einfach zum 18. Geburtstag, damit sie sich die Auszeit nehmen kann und dass sie wirklich einmal rausfinden kann, wer ist sie denn überhaupt, ja? Weil ich habe das mit 40 gemacht oder mit 35 eigentlich. Und ich hätte mir wahrscheinlich sehr viele Schmerzen und sehr viel Leid erspart, wenn ich das schon mit 20 machen hätte können, ja.
Früher war das immer so, ja, mit 18 kriegst du ein Geld für einen Führerschein, aber Geld für ein Persönlichkeitsseminar. Also ich glaube, das müssen wir auch machen. Also möchte ich übernehmen. Das klingt echt toll und eben nachvollziehbar, weil so können sie mal ihre Erfahrungen frei vom Elternhaus machen. Weil natürlich gibt man ihnen viel mit. Und es geht ja gar nicht darum, was wir unseren Kindern sagen, sondern wie wir es ihnen vorleben. Weil wenn wir ihnen sagen, Gefühle dürfen sein und verbieten uns selber alle Gefühle, dann werden sie eher das übernehmen, dass sie sich auch die Gefühle verbieten einfach. Also das eine ist ja das, was man sagt und das andere, was man vorlebt. Und dann zu sagen, so, und jetzt bist, weiß ich nicht, 18, 19, 20, schau mal, was von dem, was du mitbekommen hast, passt für dich noch? Und wo sagst, würdest dich gern weiterentwickeln oder passt für dich, möchtest nichts übernehmen?
Ja, absolut. Und jetzt hast du noch was Urwichtiges gesagt, auf das möchte ich gern kurz aufgreifen, weil du hast gesagt, es ist wichtig, dass wir unseren Kindern auch Gefühle vorleben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ein wesentlicher Teil von der Entwicklung von wirklich einer Sicherheit also im Umgang mit Emotionen, auch mit den eigenen Emotionen. Die Kinder merken das ja sofort. Also wenn ich jetzt zum Beispiel urtraurig bin oder so, weil, keine Ahnung, weil irgendwas in der Arbeit passiert ist oder weil ich irgendwie frustriert bin oder so, mein Kind merkt das ja sofort. Und wenn sie fragt, du Mama, was ist los? Und ich sage einfach nichts, dann merkt sie, aha, okay, dann darf das also nicht sein. Ja? Also das ist das, was das Kind unbewusst mitnimmt. Wenn ich zu ihr sage, natürlich im jeweils altersgerechten Kontext, Keine Ahnung, ich bin jetzt wahnsinnig traurig, weil ich habe was vorgehabt und das ist völlig in die Hose gegangen. Und jetzt bin ich ein bisschen traurig und dann überlege ich mir halt, wie ich das ausbessern kann oder wie ich das noch retten kann. Dann lernt sie ja daraus, aha, okay, es ist in Ordnung, traurig zu sein. Es ist auch in Ordnung, kurz dieser Traurigkeit nachzugeben. Und es ist aber dann auch wichtig, dass man dann sagt, okay, dann stehe ich auf, richte meine Krone und schaue, wie komme ich jetzt aus der ganzen Situation wieder raus? Und ich glaube, dass dieses authentische Leben von Emotionen, vor allem gegenüber den Kindern, dass das wahnsinnig wichtig ist. Natürlich, wenn ich grantig bin, dann werde ich nicht meine Grantigkeit komplett authentisch auf meine Tochter überstülpen. Das ist auch keine Frage. Aber ich kann ja auch sagen, du, das, was du, das, was du da gesagt hast, das macht mich jetzt gerade richtig wütend. Ich brauche 5 Minuten, können wir bitte später weiterreden. Das ist okay.
Ja, das finde ich genauso. Und eben, weil ich bin eher noch so ein bisschen aus dieser Generation auch so ein bisschen, gerade als Frau ist Wut eigentlich gar nichts, was man, ja, wütend soll man nicht sein und eher so liebes, braves Mädchen, die sind immer gelobt worden. Und da ist es dann natürlich schwierig, mit Wut und Ärger umzugehen, wenn man das viele, viele Jahre eher verboten bekommen hat, weil ja auch in der Schule ist es nicht erwünscht, dass man mal ärgerlich ist, sondern das hat man am besten still und leise am Platz zu sitzen. Und irgendwie der Ärger ist in unserer Gesellschaft leider Gottes noch ein bisschen ein Tabuthema, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, absolut, absolut. Ja, eigentlich alle Emotionen, die über ein gewisses Maß hinausgehen. Ne? Und ich habe mal einen super Satz gehört. Gefühle heißen ja deswegen Gefühle, wenn man sie fühlen soll, weil sonst würden sie ja Gedenke heißen oder so. Das ist halt schon ein Punkt, glaube ich. Also es ist, glaube ich, durchaus ein Zeichen von Reife, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Gefühl und ich lasse das jetzt nicht ungefiltert auf mein Umfeld raus. Also ich glaube, eine gewisse Emotionskontrolle ist schon durchaus etwas Erstrebenswertes, dass ich sage, okay, ich merke, ich bin ärgerlich und ich nehme das jetzt mit und schaue mir das in einer für mich sicheren Umgebung näher an. Aber Fakt ist, irgendwann muss man sich das dann anschauen. Nämlich dann, wenn die Situation dann vorbei ist und wenn man sagt, man hat den Raum, ja, und dann. Keine Ahnung, wenn das wirklich im Arbeitskontext auftaucht, habe ich auch früher gemacht. Ja, wenn ich gemerkt habe, boah, das macht mich jetzt richtig grantig oder das macht mich jetzt richtig traurig oder so, dann bin ich manchmal nach einem Meeting aufs Klo gegangen, habe mich dort eingesperrt für 5 Minuten, habe 5 Tränen vergossen, habe mich kurz selber bemitleidet und habe das einfach kurz zugelassen, ja, aber halt in einem geschützten Rahmen. Das ist, glaube ich, wichtig, ja. Und dass man dann nachher wirklich viel sauberer dann da rausgeht und sich denkt, okay, Emotion war da, ich habe sie gefühlt, ich habe sie verarbeitet, ich habe sie integriert. Die hat ihren Platz dort, wo sie jetzt ist. Und bei nicht integrierten Emotionen ist das so wie, ich vergleiche das immer mit so Kindern, die keinen Platz haben und überall um und herum laufen und irgendeinen Blödsinn machen, ja. Also ich glaube, dass jede Emotion irgendwo ihren Platz hat und dass man sie grundsätzlich dann liebevoll wieder dorthin zurückführen darf und sagen darf, okay. Schön, dass du da bist. Ich fühle dich. Und jetzt darfst du auch wieder auf deinen Platz gehen.
Ich glaube, dass die Gefühle ganz, ganz wichtig sind, dass man die zulassen kann, fühlen kann und natürlich auch für sich überlegen kann, wie kann ich die dann zulassen, eben wenn ich gerade in der Arbeit bin oder in anderen Konstellationen. Aber genau deswegen könnte man auch gut vorstellen, dass das vielleicht oft auch so der Wunsch von deinen Kunden ist im Coaching. So, wie kann ich dann vielleicht meine Gefühle rauslassen, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, 15 Gäste zu Hause eingeladen habe? Also, dass man das dann vielleicht auch gemeinsam erarbeitet.
Absolut, das ist ein Riesenthema, ja. Wie integriere ich das in den Alltag? Wo schaffe ich mir für mich meine Zeitinseln, um wirklich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen? Und zwar wieder oberstes Gebot, so dass es für mich sicher ist. So dass mich niemand dabei auslacht oder abwertet oder dass man sich da keinem Urteil durch andere auch aussetzt. Wie schaffe ich das, dass ich beginne, zum Beispiel in meiner Familie auch über Emotionen zu sprechen? Weil das können ja auch ganz viele nicht. Wir sprechen ja über sehr, sehr vieles, aber sehr selten über das, was einen wirklich belastet, ne?
Ja, das finde ich ganz wichtig, was du da sagst, dass es auch ja oft in den Familien gar nicht erwünscht ist und dass es da vielleicht eben, dass man da Unterstützung braucht, kann ich mir gut vorstellen. Also es ist auch bei meinen Klientinnen oft Thema, wie kann ich das dann in der Familie kommunizieren? Also zum Beispiel jetzt, wenn das immer so diese Floskeln, die es dann vielleicht gibt, da du isst zu viel, du isst zu wenig, schau dich an. Also dass man da dann auch vielleicht Strategien für sich entwickelt. Zu sagen, wie kann ich dann damit umgehen, wenn ich damit schon wieder konfrontiert bin, was ich eh schon ein Leben lang kenne, aber ich möchte endlich raus, weil das ist ja nicht angenehm, wenn man dauernd hört, man isst zu viel, zu wenig, das ist nicht, also wenn man da dauernd bewertet wird einfach.
Ja, Wobei ich da noch eine ein bisschen differenzierte Meinung dazu habe, weil ich glaube, wenn du grundsätzlich kein Thema hast mit dir und mit deinem Körper, dann ist dir das völlig wurscht, ob dir jemand sagt, du isst zu viel oder du isst zu wenig. Also das trifft dich ja nur dann, wenn du selbst ein Thema damit hast, wenn das irgendwo resoniert. Und ich glaube, dass der Punkt ist, dass man sich dieses Thema so lang anschaut und dieses Loch einfach so gut tatsächlich nachhaltig fühlt in sich selber, dass ein anderer problemlos drüber gehen kann, ohne da reinzufallen.
Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der gerade an dem Punkt ist, dass er sagt, ich möchte meine Essstörung hinter mir lassen, aber ich weiß nicht wie und ist eben noch stark von Selbstzweifeln geplagt? Was würdest du da jetzt ihm empfehlen?
Ich glaube, ich würde ihm empfehlen oder ihr, sich die Frage zu stellen, was tut diese Essstörung für mich eigentlich? Was leistet sie? Was ist das Positive daran? Das klingt jetzt ein bisschen absurd, ja, aber diese Essstörung, die ist ja da, weil sie irgendwann einmal einen Zweck gehabt hat. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, was ist denn der Zweck davon? Was gibt mir das? Gibt mir das Kontrolle? Gibt mir das Schutz? Gibt mir das Sicherheit? Gibt mir das die Möglichkeit, weniger gesehen zu werden? Gibt mir das die Möglichkeit, weniger Angriffsfläche zu bieten? Da gibt es jetzt tausend Varianten. Ich habe als Beraterin eben die Erfahrung gemacht, dass man dazu neigt, dass man Unerwünschtes einfach weghaben möchte. Aber das ist ungefähr so, wenn ich mir meine Hand anschaue und sage, das sind Finger drauf, die gefallen mir nicht, weil das sind Wurstfinger und ich schneide mir jetzt die Hand ab. Das funktioniert nicht. Also eine Essstörung, wenn die da ist, dann ist sie einfach ein zu Recht entstandener Bestandteil von deiner Psyche, von deiner ganzen emotionalen Welt und die hält dich auch zusammen. Die hat einen Zweck. Und deswegen ist es urwichtig, sich einfach einmal zu fragen, welchen Zweck erfüllt sie und was kann ich machen, damit sie Schritt für Schritt zurückgehen kann. Ja, also wie kann ich diese Lücke selber füllen? Wie kann ich selber diesen Bedarf decken? Und alles andere ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig, weil dann ist zwar die Essstörung weg, aber dann haben wir genau das, was wir vorher diskutiert haben. Dann mache ich exzessiv Sport oder beginne zu rauchen oder zu trinken oder keine Ahnung, je nachdem, ja, was damit gefüllt werden möchte.
Und gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, also Betroffene mit einer Essstörung, das würdest du ihnen gern noch auf den Weg geben, so als Abschluss?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, sei mutig, sei neugierig, sei offen, stell dich einfach deinen eigenen Schatten, lerne sie kennen, verdräng sie nicht, lerne sie kennen. Ja, das, was da ist, ist ohnehin schon da. Das geht nicht weg, indem du das verdrängst. Das funktioniert so nicht. Das kann ich da mittlerweile, glaube ich, relativ zuversichtlich sagen. Sondern richte den Scheinwerfer dorthin auf die Schatten. Schau hin, schau, was sich dahinter versteckt. Vielleicht möchte auch das, was sich dahinter versteckt, wahrgenommen, getröstet, gelebt werden. Und meine Erfahrung ist, dort, wo es wehtut, das ist genau das, wo du hinschauen solltest. Und wenn du wissen möchtest, wie du mehr emotionale Sicherheit entwickeln kannst, wie du das auch in einer für dich guten und zielführenden Umgebung machen kannst, dann bin auch ich als Beraterin gerne für dich da. Und du kannst mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Da schreibe ich auch immer wieder Inhalte zu diesen Themen, wie man einfach mehr in die Sicherheit kommt und mehr ins Ich, mehr in die Authentizität. Und ich glaube, das ist das, was es schlussendlich braucht.
Kontaktdaten von der Elena werde ich dann natürlich in die Shownotes unten auch hinschreiben. Ich möchte mich jetzt bei dir wirklich ganz, ganz doll bedanken für das tolle Interview und freue mich total, dass du heute diese 20. Folge mit mir gemeinsam gestaltet hast. Und ich nehme total viel mit, muss ich sagen, total viel Input, total viel Dinge wieder, die mich auch zum Anregen gebracht haben, die für mich auch nochmal zu reflektieren. Und freue mich, wenn wir uns vielleicht in einem anderen Kontext wiedersehen.
Dankeschön, liebe Jacqueline. Es war auch für mich eine große Freude, gerade bei dieser 20. Jubiläumsfolge dabei zu sein. Und ich freue mich auf weitere gemeinsame Zusammenarbeit.
Danke, dass du heute dabei hast. Solltest du noch Fragen haben, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben und auch die Kontaktdaten von Elena findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, damit ihr auch die nächsten Folgen und das nächste Interview nicht versäumt. Danke, dass du heute dabei bist und vergiss nicht, du bist wertvoll und einzigartig, genauso wie du bist. In Beziehung mit dir und deinem Körper, deine Jacqueline.